Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Sagen, was ist. Dieser Satz klingt in diesen Tagen irgendwie besonders ernüchternd.
Sagen, was ist, lautet nämlich einer der Claims des Spiegel. Und dieser Anspruch wurde in dieser Woche, so könnte man sagen, ad absurdum geführt. Seit Mittwoch muss sich das Nachrichtenmagazin wegen eines Betrugsskandals den Fragen der Öffentlichkeit stellen. Über Jahre hatte ein Reporter des Hauses erfundene Geschichten ins Blatt gebracht und dafür auch noch Auszeichnungen erhalten. Und über die Dimension dieses Falles reden wir heute in dieser Breitbandausgabe. Herzlich willkommen, sagen Markus Richter
und Vera Lind. Außerdem fragen wir, ob und wie sich die öffentliche Diskussion, der Sprachgebrauch und die inhaltliche Ausrichtung von Medien, Politik und Öffentlichkeit nach rechts verschoben haben, etwa wenn es um Ausländer, um Flüchtlinge oder um Gewalt geht. Und ein ganz klein bisschen spielt auch das bevorstehende Weihnachtsfest in diese Sendung mit hinein. Wenn in den nächsten Tagen wieder geföllert wird, könnte es ja sein, dass der eine oder andere über einen Fitness-Tracker nachdenkt, mit dem der ganze Speck dann wieder runter muss. Doch wie nützlich sind diese Apps wirklich?
Vielleicht hilft ja Tanzen viel mehr. Es gibt natürlich auch wieder Netzmusik, also Stücke, die kostenfrei aus dem Internet heruntergeladen können bei uns in der Sendung. Und los geht's mit Musik aus Quebec von Dane Harvey and Where's Today? Weather Girl.
I assure you isn't real. You're hurt, I fear, but I don't care how severe. No matter what, I'll help you heal the scars that you conceal. Just talk to me, we can take all the time we need. I'll lead through thick and thin to make sure you never bleed. Please talk to me, your voice is all that I want to hear. I'll always be right here. I promise I won't disappear. No, no, no.
Keine Angst vor der Wahrheit, so lautet ein weiterer Claim des Spiegel, den man sich vor fast genau 2 Jahren gegeben hat. Und in diesen Tagen, da hat diese Aussage sich insofern bewahrheitet, als dass man sich immerhin angstfrei in der Öffentlichkeit einem Betrugsfall im eigenen Hause gestellt hat, der über Jahre nicht aufgedeckt worden ist.
Der Reporter Klaas Relotius hat mehr als 50 Artikel für den Spiegel geschrieben, in denen er Fakten gefälscht hat oder sich einfach Dinge ausgedacht. So gut, dass er dafür sogar 4-mal mit den renommierten Reporterpreis bekommen hat. Ein Kollege von Relotius hatte Verdacht gefasst und die Geschichten nachrecherchiert und so den Betrug aufgedeckt, der am Mittwoch öffentlich gemacht wurde.
Im Studio ist unser Kollege Daniel Buß. Daniel, hallo. Du warst noch am Tag der Veröffentlichung selbst beim Spiegel vor Ort. Wie hast du die Stimmung in der Redaktion erlebt?
Also zu diesem Treffen hatte die Verlagsleitung und hatte die Chefredaktion eingeladen, sehr kurzfristig mit 2-stündiger Vorwarnung. Dazwischen ging dann diese Eigenveröffentlichung online. Das kann man sich vermutlich ziemlich gut vorstellen, dass die Stimmung ziemlich mies war. Chefredakteur Steffen Klussmann sprach von einer Katastrophe. Sein Kollege Dirk Kurpiowald, der selbst ein profilierter Reporter ist, von einem Schockzustand. Sie sagen auch, der Spiegel hat journalistisch noch nie so ein Problem gehabt. Und am Ende geht es ja um Glaubwürdigkeit, ne? Das höchste Gut dieses Magazins. Das Haus versucht es mit maximaler Offensive, Skandal im eigenen Haus, den hat man selbst enthüllt und nicht enthüllen lassen, gleich dieses Gespräch mit Journalisten zur Berichterstattung. Und es wurde auch ein Aufklärungsgremium installiert, das jeden Beitrag des Kollegen Relotius über knapp 60 von ihm liegt nun dieser Betrugsverdacht, checken und dann am Ende auch öffentlich berichten soll.
Es gibt ja eigentlich sozusagen im Haus eine Abteilung, die extra dafür da ist, um solche Dinge zu checken, die Dokumentation. Und seit Tagen wird jetzt darüber debattiert, wo die Ursachen liegen, dass es zu diesem Betrugsfall kommen konnte. Hat die Spiegel-Dokumentationsabteilung versagt oder war das einfach das perfekte journalistische Verbrechen?
Naja, da dürfte vieles mit reingespielt haben in dieser Affäre. Die Motivation des Reporters, er sagt selbst, er sei krank und wolle sich jetzt behandeln lassen. Bei ihm haben irgendwelche Schutzmechanismen nicht funktioniert. Dann der innere Druck, immer perfektere Reportagen abzuliefern. Auch offensichtlich eine Sucht nach immer mehr Preisen. Dass Relotius meist aus dem Ausland berichtet hat. Angeblich Zitierte bekommen das in der Regel gar nicht mit. Ne? Auf Deutsch veröffentlicht für Englisch, meistens aber ja hinter einer Paywall oder im Magazin, das in den USA zum Beispiel keiner liest. Daher gibt es auch keine Beschwerden von Betroffenen. Und das Genre Reportage, das für Fact-Checker schwieriger zu prüfen ist als investigative Geschichten, bei denen es Unterlagen oder auch wissenschaftliche Studien gibt, die man auseinandernehmen kann. Und vielleicht auch Nachlässigkeit in der Spiegel-Dokumentation. Heute würde man Fact-Checking-Abteilung sagen, mit der sich der Spiegel sehr rühmt. Ich habe einen Ausschnitt aus einem Imagefilm mitgebracht, in dem auch der Abteilungsleiter spricht.
Sagen, was ist. Ein Augstein-Zitat, das heute noch gilt. Und damit es so bleibt, gibt es beim Spiegel eine ganze Abteilung, die Dokumentation. 70 Personen überprüfen Fakten, korrigieren Schreibweisen und suchen Fehler.
Wir sind grundsätzlich skeptisch. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, der Dokumentar ist der natürliche Feind des Redakteurs.
Und da sagt Spiegel-Chefredakteur Steffen Klussmann, dass er da offensichtlich selbst ein strukturelles Problem sieht. Jedenfalls sagte er mir, dass er die Dokumentare nun stärker durchtauschen wolle.
Die sind jetzt auf bestimmten Ressorts zugeordnet, kennen die Leute da gut. Dann kommt einfach immer wieder eine neue Art, ich sag mal, des positiven Misstrauens rein, weil man die Kollegen nicht so gut kennt, die die Geschichten gemacht haben. Dann fragt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal mehr nach.
Ja, Daniel, du hast eben gesagt, der Spiegel hätte gesagt, journalistisch hat man noch nie so ein Problem gehabt. Mhm. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass der Spiegel in die Schlagzeilen kommt.
Das stimmt.
Ich erinnere mich, schon einmal musste ein Spiegelreporter einen Preis zurückgeben, weil er sich eine Geschichte ausgedacht hat oder einen Teil einer Geschichte. Der Spiegelreporter René Pfister 2011 musste den Henry-Nannen-Preis für die beste Reportage abgeben. Mhm. Und auch bei der Berichterstattung über G20 in Hamburg wurden Sachverhalte erfunden. Gibt es beim Spiegel ein tiefer liegendes Problem?
Also ich glaube, dass der besondere Spiegel-Reporter-Stil durchaus Teil des Problems ist. Da geht es ja darum, extrem detailreich und damit vermeintlich authentisch zu berichten. Manchmal fragt man sich ja, ob Reporter bei vertraulichen Runden unterm Tisch saßen oder bei Seehofer im Modelleisenbahnkeller dabei waren. Und der Spiegel und andere Medien, die diesen Reporter-Stil ja auch übernommen haben, wie die Süddeutsche Zeitung zum Teil, stellt das immer als die Wahrheit dar. Was dabei aber fehlt, ist Transparenz. Es gibt keinerlei Quellenangaben. Das ist zum Beispiel im angelsächsischen Journalismus ganz anders.
Ich habe auch von einem Journalisten auf Twitter gelesen, ein US-Amerikanischer, der sagt, bei uns hätte das gar nicht passieren können. Wird das jetzt im Spiegel reflektiert?
Naja, also, dass über die Fehler nachgedacht wird, das sicher schon, aber dass dieser Reporter-Stil, der den Spiegel ja auch groß gemacht hat und prägt, reflektiert wird, das habe ich in den vergangenen 3 Tagen nicht wirklich wahrgenommen. Ich sehe da eher Verteidigungsversuche, zum Beispiel auch von Chefredakteur Steffen Klussmann.
Es ist nach allem, was wir bisher wissen, ein genialistischer Einzeltäter, der uns da betrogen hat. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt von dem nicht ableiten, auf den Rest der großen Redaktion und so tun, als würden hier nur so Leute arbeiten.
In der Debatte wurde ja insgesamt auch Skepsis darüber geäußert. Du hast auch jetzt eben ein bisschen schon Zweifel anklingen lassen, dass es beim Spiegel eine Umdenke gibt in der Zukunft. Wie schätzt du das ein?
Naja, diese Enthüllungsgeschichte in eigener Sache, die jetzt auch Titelgeschichte ist der aktuellen Ausgabe, die war ja auch in diesem Reporter-Stil geschrieben. Statt einfach mal ganz nüchtern. Diese Spiegel-Schreibe, wie ich sie mal nennen will, steckt einfach in der DNA der Kollegen dort. Aber keine Frage, ne? Reflexion wäre hier schon sehr angebracht. Vielleicht kommt das ja, wenn das Aufklärungsgremium seinen vermutlich sehr umfangreichen Bericht vorstellen wird.
Jetzt haben wir gerade vom genialistischen Einzeltäter war gerade die Rede.
Und schöner
das ist,
Begriff.
Das ist aber auch so ein bisschen das Journalistenbild. Ne? Also der geniale Journalist, der diese eine Geschichte schreibt, muss sich vielleicht auch diese Arbeitsweise und diese Weltsicht ändern, dass es also mehr Teamarbeit gibt, dass nicht mehr nur einer schreibt, dass man sich gegenseitig auf die Finger schauen kann?
Also ich glaube, weg von der perfekten Geschichte muss man kommen. Und ja, Teamarbeit ist zweifellos ein Teil der Lösung. So ist ja auch dieser Fall letztlich ans Licht gekommen. Das wird sich aber nicht komplett durchziehen lassen. Vielleicht beim Spiegel, dem es noch immer vergleichsweise gut geht, auch wirtschaftlich. Andere Redaktionen, etwa bei Zeitungen, können sich permanente Autorenpärchen gar nicht leisten. Was es, glaube ich, braucht, ist in den Redaktionen ein neues, gesundes Misstrauen bei Geschichten, wie gesagt, die völlig perfekt sind. Da muss man, glaube ich, einfach mal sagen, die müssen wir nochmal besonders checken, weil Perfektion ist selten.
Und vielleicht können ja andere Publikationsblätter, Redaktionen auch davon lernen, was jetzt hier passiert ist.
Das auf jeden Fall. Man sieht ja auch, dass jetzt, weil Relotius ja auch für andere Medien vorher geschrieben hat, die Süddeutsche Zeitung oder die Welt heute auch mit einer Doppelseite anfangen, darüber nachzudenken, was müssen sie bei ihm checken, bei seinen Geschichten und dadurch natürlich auch, welche Mechanismen kann man denn einführen, selbst wenn man beispielsweise auch tagesaktuell arbeitet und gar nicht so viel Sicherungsmechanismen einziehen kann.
Daniel Buß zum Betrugsskandal beim Spiegel. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Musik von Sophie Asia, einer Singer-Songwriterin aus London, die sich selbst bezeichnet als Born in the 90s, a Dreamer and Physics Student, und ihrer Webseite trägt den hübschen Namen Demented Squirrel, verrücktes Eichhörnchen. Das Stück hier heißt Running.
Walk with me. We'll go somewhere only we can meet. I will speak slowly but surely so you can lead. All that I never lost faith in our eyes. Locked and lost in this world. Thought was us. Walk as faster with our eyes running circles round the time. We ask ourselves to be quiet amongst the little guys.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Azadeh Peshman. Hallo.
Hallo.
In Sachen Datenschutz konnte Facebook in diesem Jahr definitiv nicht punkten. Und da war der Skandal um Cambridge Analytica nur eine der Negativschlagzeilen.
Die New York Times berichtete in dieser Woche über einen weiteren Fall, bei dem sogar mehr Daten weitergegeben wurden, als die Firma Cambridge Analytica erhalten habe. Facebook kooperierte nämlich mit Firmen wie Netflix, Spotify und Yahoo. Azadeh, worum geht's da?
Die New York Times hat mit um die 50 ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Facebook und seinen Geschäftspartnern gesprochen und herausgefunden, dass Konzerne wie Amazon und Microsoft von Hunderten von Millionen Menschen pro Monat Daten wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer bekommen haben, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer dem zugestimmt hätten. Spotify und Netflix sollen angeblich auch Zugriff auf die Privatnachrichten bekommen haben. Laut Facebook war das aber ein Feature, das erst möglich wurde, wenn man sich über die Desktop-App bei Facebook eingeloggt habe. Netflix bestreitet in einer Stellungnahme die Möglichkeit gehabt zu haben, Privatnachrichten zu lesen.
Damit hat Facebook ja mutmaßlich gegen ein Abkommen mit der Federal Trade Commission, eine US-Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde, verstoßen. Der Konzern hatte sich da nämlich eigentlich dazu verpflichtet, nicht ohne die explizite Erlaubnis Nutzerdaten weiterzugeben. Was sagt denn das Unternehmen jetzt überhaupt zu all den Vorwürfen?
Steve Satterfield, der bei dem Unternehmen die Datenschutzabteilung leitet, der widerspricht und sagt, dass keine der Verträge mit den Partnerfirmen die Datenschutzrichtlinien verletzt und auch nicht das Abkommen mit der Federal Trade Commission gebrochen habe. Außerdem teilte Facebook mit, dass es die meisten Features, das zum Beispiel Netflix nutzte und dadurch Daten übermittelte, auch gar nicht mehr gebe.
Um Datenschutz geht es auch beim nächsten Thema. Die Polizei hat nämlich bei den G20-Protesten hier in Deutschland um die 100 Terabyte Bilder und Videos gesammelt, um Strafauffällige bei diesen Protesten zu identifizieren. Und jetzt muss sie alles löschen, obwohl die juristischen Verfahren, die die G20-Prozesse nach sich gezogen haben, noch nicht abgeschlossen sind. Warum müssen denn die Polizisten ausgerechnet jetzt die Daten löschen?
Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper hat das schon im Sommer dieses Jahres als rechtswidrig eingestuft. Das hat zum einen den Grund, dass die Daten ohne jegliche Rechtsgrundlage erhoben wurden. Also es wurden auch Daten von Menschen gesammelt, bei denen gar kein Tatverdacht vorlag. Zum Teil waren auch private Aufnahmen unter den Bild- und Videodateien. Zum anderen muss man aber auch einfach sagen, das ist keine sehr effiziente Methode. Bisher konnten nur 3 Personen per Gesichtserkennung namentlich identifiziert werden.
Und ist das jetzt eine Grundsatzentscheidung? Also kann man davon ausgehen, dass die Polizei bei ähnlichen Gefahren nicht erneut Bild- und Videomaterial ohne Rechtsgrundlage sammelt?
Der Hamburger Datenschutzbeauftragte hat ja nur in diesem Fall eine Löschung angeordnet. Also gerade bei Großereignissen, bei denen eine Vielzahl von Menschen erwartet wird, gibt es keine Garantie dafür, dass diese Software nicht nochmal genutzt wird. Die Software, die man dafür braucht, die hat ja immer noch das LKA Hamburg.
Ralf Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender der CDU, möchte eine Kennzeichnungspflicht für Bots. Wie bitte genau stellt er sich das denn vor?
Er forderte ein Gesetz, um gegen Social Bots und damit auch gegen potenzielle Meinungsmanipulation im Netz vorzugehen. Die fürchtet Brinkhaus vor allem angesichts der Wahlen im kommenden Jahr. 4 Landtagswahlen und die Wahl zum Europaparlament, die stehen an. Konkret geht es ihm um eine Kennzeichnungspflicht für Bots. Vor allem in sozialen Netzwerken soll das geschehen. Außerdem sollen Plattformbetreiber verpflichtet werden, Nachrichten zu kennzeichnen, wenn sie von einem Bot kommen. Das Problem dabei ist aber, dass Social Bots zum Teil nur sehr schwer zu erkennen sind und welchen Einfluss sie wirklich in der öffentlichen Debatte haben, sei auch noch nicht ganz klar, meint Markus Reuter von Netzpolitik.org.
Niemand will, dass jemand, der viel Geld und Technik einsetzen kann, dann automatisiert die demokratische Meinungsbildung und die Öffentlichkeit beeinflusst. Ich glaube, da sind sich alle Demokraten einig, aber man muss eben das einfach beobachten, was da passiert und erstmal nicht in Panik verfallen, weil der Einfluss ist nicht bewiesen. Ein großer Einfluss und dass das dann wirklich auch ankommt bei den Wählerinnen und Wählern, dass die beeinflusst werden, das halte ich für abwegig bislang.
Sagt Markus Reuter von Netzpolitik.org.
Die Medien und Meinung mit Azadeh Peshman. Vielen Dank, Azadeh.
Gerne.
Alle Links zu den Medien und Meinungen gibt es natürlich wie immer bei breitband.deutschlandfunkkultur.de. Genau wie die nächste Netzmusik, die kommt aus Litauen, ist aber auch bei uns auf der Seite zu finden. Mesudami mit dem Stück Summer Nights.
Breitbandbesprechung.
Verschieben sich die öffentliche Diskussion, der Sprachgebrauch und die inhaltliche Ausrichtung von Medienpolitik und Öffentlichkeit nach rechts? Das ist ein Thema, das uns im letzten Jahr begleitet hat und das immer wiederkehrt. Das ist einfach nicht abzuschütteln.
Einerseits, weil sich der Wortschatz ändert und mittlerweile an manchen Stellen ganz selbstverständlich von Altparteien oder Staatsfunk die Rede ist, obwohl diese Begriffe populistischer Provokation entspringen. Und andererseits, weil sich anscheinend auch die inhaltlichen Standards von Journalismus ändern und damit die Antwort auf die Frage, wann wird eigentlich über ein Thema berichtet?
Bei Zeit Online hat die Journalistin Frieda Thurm vor einigen Wochen Vorwürfe in dieser Richtung an ihr eigenes Blatt gerichtet. Da ging es um den Mordfall im nordrhein-westfälischen St. Augustin. Und darüber hatte die Zeit auch berichtet, obwohl sie eigentlich nicht über Mordfälle schreibt, außer sie haben gesamtgesellschaftliche Relevanz.
Was war der Grund? Vielleicht hieß es in den ersten Meldungen dazu, die Spur führe in ein Flüchtlingsheim. Später wurde das korrigiert, denn die Leiche wurde in einer kommunalen Einrichtung gefunden, wo Geflüchtete, aber auch wohnungslose Deutsche leben. Vor allem aber wurde über andere Mordfälle in der gleichen Woche nicht berichtet, so Thurm.
Die Erwähnung, die Mutmaßung, ein Flüchtling könnte für ein Verbrechen verantwortlich sein, hat offenbar zu der Annahme geführt, dass man sofort darüber berichten muss. Über diesen konkreten Fall und die Konsequenzen allgemein haben wir mit Liane Bettnarz gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin, Autorin und Publizistin. Sie ordnet sich selbst als liberal-konservativ ein und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit den neuen Rechten.
Wir wollten von ihr als erstes wissen, wie sie die Zeitberichterstattung zu dem Mordfall denn bewertet. Als gerechtfertigt oder als reflexhaft, was dann wieder kritisch zu betrachten wäre.
Also grundsätzlich, was diesen konkreten Fall angeht, hat die Kolumnistin Frau Thurm recht. Also da war es offensichtlich so, dass man getrieben war, auch vielleicht von der doch besonderen Bedeutung so einer Nachricht, das schnell gemeldet hat, ohne im Grunde zu recherchieren, was da eigentlich passiert ist. Ich würde daraus allerdings nicht den Schluss ziehen, dass das jetzt speziell und ständig beim Thema Flüchtlingspolitik passiert. Aber es gibt schon eine gewisse Tendenz, auch generell bei Themen, teilweise auch bei Themen, die die AfD lanciert, sehr schnell drauf zu springen, ohne es dann doch nochmal genau nachzurecherchieren. Um ein Beispiel zu nennen, vor einem Jahr, das griff dann über Medien auf, da hatte die AfD eine Anfrage gestellt im Berliner Senat und wollte wissen, inwieweit es verbreitet sei, dass Polizisten der Bereitschaftspolizei untereinander nicht Deutsch sprechen. Und da sind auch die Medien wirklich sehr schnell drauf angesprungen und haben das dann gemeldet, dass offensichtlich ein Problem besteht. Und dann hat aber der Berliner Senat gesagt, es handelt sich nur um Einzelfälle. Aber da war natürlich schon mal die Meldung und die Aufregung groß in der Welt nach dem Motto, unsere Polizei spricht nicht mehr Deutsch.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass es nicht überall passiert, aber dass es schon auch häufiger passiert. Also sind es jetzt bedauerliche Einzelfälle, mehr als einer, aber halt nicht ganz doll viele? Oder ist das repräsentativ für deutsches Medienverhalten gerade?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also man muss schon unterscheiden. Also diese Fälle, wo sich dann herausstellt, es war aufgebauscht, die, glaube ich, sind schon insgesamt doch noch selten. Es gibt sie, sie sollten nicht passieren. Dass natürlich insgesamt jetzt stärker berichtet wird, auch über Flüchtlingskriminalität, das ist sicherlich so. Und es gibt ja gerade auch eine große Studie dazu, oder beziehungsweise vor einem halben Jahr schon ist sie herausgekommen, von der Hamburger Hochschule Makromedia, wo man tatsächlich festgestellt hat, also dass medienübergreifend auch die Berichterstattung über Flüchtlingskriminalität zunimmt, wobei das jetzt auch per se noch nicht Ausweis eines Rechtsrucks ist. Dann kommt natürlich auch mal darauf an, wie ist das genau und was steht da drin.
Womit hängt diese Zunahme in der Berichterstattung zusammen? Kann man in Anführung Schuldige benennen, etwa die rechten Christen, von denen Sie in Ihrem Buch die Angstprediger schreiben, oder dadurch, dass die AfD jetzt auch im Bundestag sitzt?
Ja, ich denke, man kann schon insgesamt sagen, dass natürlich das rechte Milieu Druck macht. Also sowohl die rechten Christen als auch die AfD oder auch sonstige rechte Bewegungen. Weil natürlich dieses Narrativ, die etablierten Medien fahren einen Kuschelkurs, das ist in diesen Kreisen schon sehr festgesetzt. Dann gab es natürlich auch eine sehr massive Selbstkritik der Medien. Denken Sie etwa an Giovanni Di Lorenzo, der sagte, dass auch das eigene Blatt Die Zeit anfangs doch sehr euphorisch berichtet habe über die Flüchtlingskrise, Politik. Und dann gab es diese Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die festgestellt hat, dass ein Großteil der Medien auch sehr positiv berichtet hat 2015, 16. Und ich glaube, das ist, was wir jetzt erleben, so ein bisschen so ein Backlash, der ist dann vielleicht in die andere Richtung ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, dass die Medien schon Sorge haben vor diesem Vorwurf, man könnte vielleicht nicht genau genug hinschauen. Und nicht zu vergessen ist ja auch der Pressekodex geändert worden. Es ist ja jetzt doch leichter, im Grunde auch den Migrationshintergrund bei Straftätern oder Verdächtigen mitzuerwähnen, als das vorher der Fall war.
Aber reden wir jetzt Ihrer Meinung nach darüber, dass wir es mit einem Medienphänomen zu tun haben, wo man vor allen Dingen darauf aufpassen muss oder wo vor allen Dingen das Augenmerk darauf liegt, dass es um die Inhalte der Berichterstattung geht? Oder haben wir es auch mit einem Phänomen zu tun, wo rechtes Vokabular über die Medien Einzug in die Alltagssprache hält?
Ja, das, also Letzteres, weil man da tatsächlich klar sagen kann, da findet eine Normalisierung rechter Diskurse statt. Ich bin schon seit längerem immer wieder entsetzt, ehrlich gesagt, wie oft man zum Beispiel das Wort Altparteien, was ja ein Vokabular der AfD ist, um die Konkurrenz verächtlich zu machen, in etablierten Medien auftaucht, zum Beispiel, und zwar ohne es in Anführungsstriche zu setzen, das ist das Wichtige. Aktuell, 16.11.2018, Spiegel Online veröffentlicht ein Video und überschreibt es mit: Sie wollten alles anders, besser machen als die Altparteien, und dann eben ist doch keine Alternative für Deutschland. Aber da steht Altparteien. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das für den letzten Zeitraum, also dieses und letztes Jahr, zu googeln. Sie finden das Wort ohne Anführungsstrichen in der Sächsischen Zeitung. Sie finden es bei NTV. Also das ist durchaus erstaunlich verbreitet. Und das zweite Wort, auf das man immer wieder stößt, ist die Grenzöffnung, die angebliche. Obwohl es ja tatsächlich so war, dass 2015 die Grenzen nicht geschlossen wurden. Aber dieses Narrativ der großen Grenzöffnung der Kanzlerin, die damit im Grunde die Grenze für Menschen aus aller Herren Länder grenzenlos offen gemacht hat, das zieht sich erschreckend durch. Also süddeutsche.de, letztes Jahr im Sommer, Merkels Grenzöffnung. Im Cicero auch immer wieder die Grenzöffnung, sogar bei einem Interview als Frage gestellt an Campino. Das gleiche auch Merkur, also diese Münchner Zeitung. Das ist schon sehr auffällig und da wundert man sich natürlich. Wobei man sagen muss, also gerade bei diesen Beispielen jetzt zu den Altparteien, das sind allesamt Artikel gewesen, die sehr kritisch gegenüber der AfD sind. Und da hat man das Gefühl, da wird einfach nicht nachgedacht und es wird dieses Vokabular übernommen. Bei der Grenzöffnung ist das so ein bisschen anders. Also die Leute, die das benutzen, gerade auch der Cicero, das sind dann schon in der Regel Medien, die tatsächlich diese Flüchtlingspolitik extrem kritisch sehen und durch dieses Vokabular wahrscheinlich auch was erreichen wollen, de facto damit natürlich auch rechte Narrative bedienen.
Generell stehen ja die Medien gerade vor dem Problem, sich in so einer Zwickmühle zu befinden, weil einerseits das Thema gar nicht anzufassen, vielleicht nicht dazu berufen, das bringt ihnen den Vorwurf ein, zu schweigen oder etwas zu verschweigen. Andererseits dann darüber zu berichten, bringt halt eben die Gefahr damit, sich gemein zu machen oder es halt nicht richtig zu machen. Und das ist ja ein Teufelskreis, der tatsächlich von rechter Seite ausgelöst wurde. Wie soll jetzt in Zukunft damit umgegangen werden?
Also ich denke, man muss unterscheiden. Natürlich muss man schon über diese extremen Fälle berichten. Also ganz konkret, wenn es eben auch Gewalttaten von Asylbewerbern gibt, weil sonst leicht der Eindruck entsteht, es würde ja vertuscht werden. Dann ist aber die zweite Frage direkt immer, hat das jeweilige Ereignis jetzt überregionale Bedeutung oder nicht? Also die überregionalen Medien berichten eigentlich nicht über einzelne Gewaltdelikte. Da gilt es dann wahrscheinlich schon nochmal zu unterscheiden, ob es tatsächlich zu vollendeten Tötungen gekommen ist oder in Anführungsstrichen jetzt nur zu physischer Gewalt. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie berichtet man darüber? Und dann besteht wahrscheinlich die Kunst darin zu sagen, dass man schon sehr nüchtern darüber berichtet, was passiert ist, ohne aber zugleich den Eindruck zu erwecken, dass solche Taten etwas sind, was jetzt Flüchtlingen per se inhärent ist. Denken Sie an das Stichwort Messermigration, was Frau Alice Weidel von der AfD, die Fraktionsvorsitzende, benutzte. Also in diese Richtung darf es natürlich nicht gehen.
Das heißt, Sie würden aber schon sagen, es muss sich was ändern oder sollte sich was ändern an der Art der Berichterstattung?
Also man muss schon aufpassen, dass man in der Berichterstattung insgesamt ausgewogen bleibt. Das gilt in zwei Richtungen. Zum einen, dass eben Kriminalität von Deutschen genauso thematisiert wird. Da bin ich mir nicht sicher, ob das im Moment wirklich so geschieht. Denken Sie daran, es gab jetzt gerade diese schrecklichen Messerattacken in Nürnberg. Es stellte sich heraus, es war ein Deutscher aus Berlin. Das ist medial ziemlich untergegangen. Und zum anderen ist natürlich schon darauf zu achten, dass auch insgesamt positiv berichtet wird über erfolgreiche Integration, darüber, wie, das ist ja jetzt auch gerade statistisch wieder genannt worden, rund 50% der Flüchtlinge inzwischen auch erfolgreich in Arbeitsplatzsituationen mit integriert ist, dass es auch viele Fälle gibt, in denen Flüchtlinge gerade auch in Unterkünften darauf hinweisen, dass sich andere radikalisieren, also aktiv darauf achten auch, dass sowas möglichst früh unterbunden wird, damit nicht dieses Bild entsteht, besteht, dass Flüchtlinge jetzt per se ja mit Kriminalität assoziiert werden oder dass von ihnen Gefahren ausgehen, sondern im Gegenteil darauf geachtet wird, dass klar wird, natürlich ist der Großteil der Flüchtlinge ist ganz normal und das sind normale Menschen, die hier überhaupt nichts Böses im Sinn führen.
Die Autorin und Publizistin Liane Bettner hat es über den Gebrauch von Sprache und deren Verschiebung nach rechts in den Medien in einem Gespräch, das wir gestern aufgezeichnet haben und das uns noch auf eine andere Art und Weise zeigt, wie schwierig das Thema ist. Denn im Interview haben wir immer wieder über Flüchtlingskriminalität gesprochen.
Was man hätte relativieren müssen, denn auch wenn das eigentlich gemeint ist als Kriminalität, die im konkreten Fall von jemandem ausgeht, der auch Flüchtling ist, ist das Zusammenbringen dieser beiden Dinge in einem Wort auch Teil dieser Debatte, also auch Teil des Konzepts in dieser Debatte, die von rechts auch gesteuert wird. Etwas, das wir gern früher bemerkt hätten und direkt auch aufgegriffen hätten und das uns in besonderem Maße zeigt, wie schwierig das Thema auch für uns sein kann.
Wenn Dream Pop und Chamber Pop ein hässliches Baby bekommen würden, würde das vielleicht klingen wie unsere Musik, sagen May Barnes Haley und Jane Aris über ihre Songs, die sie als Telet machen. Immerhin, aus dem hässlichen Baby ist ein Basketballboy geworden. So hieß der Song von der aktuellen EP Spectator, den wir hier gerade gehört haben.
Es naht jetzt bald die Weihnachtszeit. Das neue Jahr ist auch nicht weit.
Da muss man doch vielleicht was machen. Womöglich Sport oder so Sachen?
Aber der Braten ist so lecker.
Da hilft nur ein Fitness-Tracker.
Ja, ist das wirklich so? Darüber wollen wir jetzt sprechen.
Fitness-Tracker, kleine Geräte, meist um das Handgelenk getragen, die Schrittzahl, Herzschlag und körperliche Belastung messen, sind mittlerweile so erschwinglich, dass sie Alltagsgegenstände sind.
16% der Bevölkerung tragen schon einen Fitness-Tracker. 35% können sich vorstellen, sich und ihre Fitness zu tracken. Aber bevor Sie sich oder Ihren Lieben so ein Gerät schenken, wollen wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wirkungsvoll die eigentlich wirklich sind.
Es geht also heute nicht um die auch sehr valide Frage nach dem Schutz der persönlichen Daten in diesen Geräten, sondern um die Frage, welche Wirkung hat ein Fitness-Tracker auf uns und unser Leben? Matthias Finger hat es mal selbst ausprobiert.
8000 Schritte pro Tag schlägt mir die kleine Maschine am Handgelenk vor. Na gut, ich könnte weniger Auto fahren und mit meinem Sohn zum Kindergarten laufen. Der Nachwuchs willigt zu meinem Erstaunen ein.
Ja, ich fahre mit meinem Fahrrad und du läufst. Das ist gesünder.
Ja, Schweinchen schlau. Allerdings ist dein Kindergarten endlose 20 Minuten zu Fuß entfernt. Und ich habe es morgens nun mal eilig. Ganz so einfach ist das wohl doch nicht. Trotz Autofahrerei bin ich von dem Fitness-Tracker angetan. Ich mag ihn.
13.42 Uhr. 3.881 Schritte.
Heißt also, ich bin 3,3 Kilometer gelaufen und habe 252 Kalorien verbrannt. Von meinem Ziel, 8000 Schritte am Tag, ist das gar nicht so weit entfernt, ist die Hälfte. Und der Tag ist ja auch erstmal nur halb rum. Wenn ich jetzt noch laufen gehe, ist die vereinbarte Schrittzahl in 0, nichts erreicht. Normalerweise quäle ich mich ins Stadion, aber der Fitness-Tracker motiviert mich. Ich bin angefixt von der immer weiter steigenden Zahl auf dem Display. Also ich muss auch aufpassen, ich schaue extrem gerne auf meinen Fitness-Tracker auch beim Laufen, weil ich wissen will, wie viele Schritte ich schon gelaufen bin und muss aufpassen, dass ich nicht hinfalle dabei. Bei einer streng empirischen Recherche stelle ich jedoch fest, dass von 5 Läufern hier kein einziger so ein Gerät hat. Hast du einen Fitness-Tracker dabei?
Nee, ich laufe keine Statistik. Mir ist auch die Zeit egal. Ich laufe einen Halbmarathon einmal im Jahr. Und solange ich da ankomme, unter 2 Stunden ist alles okay. Und das weiß ich, dass ich das schaffe, wenn ich irgendwie hier in einer gewissen Zeit laufe.
Auf deinen Körper hören und so, claro. Meine Theorie?
Vielleicht werden Fitness-Tracker gar nicht für echte Sportler gemacht, sondern für technikaffine Normalos, die sich einfach nur mal sportlich fühlen wollen.
Im Display des Fitness-Trackers finden sich viele bunte, wichtig aussehende Symbole. Die Auswertungsdiagramme auf der Handy-App sehen amtlich aus. Und endlich treffe ich noch einen Nutzer beim Rundendrehen. Für das Gespräch muss ich mitlaufen.
Was ich ganz gut finde, ist, dass die Uhr mir selbst ein Trainingsprogramm schreibt. Wenn du jetzt einen Halbmarathon laufen möchtest, dann stellst du dir halt so einen ganzen Plan dafür. Ich benutze es nicht als im Alltag im Sinne von, ich will 10.000 Schritte laufen, sondern ich habe es eher als Trainingsuhr.
Okay, hier ist ein Profi am Werk. Ich hingegen freue mich über jeden zusätzlichen Schritt, den das Gerät zählt. Meine Vermutung?
Fitness-Tracker arbeiten nach dem Belohnungsprinzip.
Wir sind gierig nach der steigenden Schrittzahl auf dem Display. Das passt in unsere Zeit, meint Professor Markus Kleiner von der Hochschule der populären Künste in Berlin.
Wir sind immer mehr gewohnt, uns in Zahlen zu denken. Nicht nur, wenn wir konsumieren, sondern auch, wenn wir uns selbst darstellen, im Bereich Social Media etwa. Da sind wir so viel wert, wie wir Abonnenten, Freunde, Follower haben. Und das ist etwas, was relativ alltäglich geworden ist. Die Quantifizierung des Sozialen, die Quantifizierung von mir selbst ist zu einem Alltagserlebnis geworden.
Was nicht getrackt wird, ist nicht passiert. Manche Nutzer nehmen sogar den Fahrstuhl statt der Treppe, nur weil sie ihr Fitnessarmband vergessen haben. Korrumpierungseffekt heißt das, weil die Belohnung in Form von registrierten Bewegungseinheiten ausbleibt.
16.15 Uhr. 8.291 Schritte.
Wow, Tagesziel erreicht. Ich fühle mich richtig gut. Zudem werden auch Puls und Blutdruck, Schlafmuster und Sauerstoffsättigung registriert. Anfangen kann ich mit den Zahlenkolonnen allerdings wenig.
Wir sammeln Zahlen über unseren Körper, aber was sie bedeuten, wissen wir nicht.
Claro, das medizinische Grundwissen fehlt. Jetzt aber noch mal schnell zum Mini-Baumarkt an der Ecke, mit dem Jungen ins Kindercafé und in der Küche rumwirbeln. Am Ende des Tages bin ich schwer beeindruckt.
20.49 Uhr. 14.177 Schritte.
Wow, ich habe mich kaum mehr bewegt als an anderen Tagen. Aber allein das Wissen um die gelaufenen Kilometer macht glücklich. Nur meine Freundin ätzt.
Das kann ich mir wirklich nicht erklären, wie du 5000 Schritte nur in der Küche gemacht haben sollst in einem Zeitraum von 2 Stunden.
Tja, ich kann das eben. Ganze 1000 Kalorien habe ich heute nur durch Bewegung verbrannt. Da lasse ich mir doch den Burger mit Pommes mal so richtig schmecken.
Der Matthias Finger ist von seinem neuen Fitness-Tracker begeistert. Wir fragen uns natürlich, wie lange noch? Es gibt nämlich auch Zahlen, die belegen, dass bis zu 6% der Nutzerinnen ihres Fitness-Trackers diesen nicht mehr benutzen und nicht mehr begeistert sind. So.
Welche psychologischen Effekte stecken dahinter? Das besprechen wir gleich. Vorher Musik von Wick Wapers, Outside Tonight.
Outside Tonight von Wick Wapers hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns gerade mit Fitness-Trackern beschäftigen, diesen kleinen Geräten, die unseren körperlichen Zustand und unsere Sportlichkeit vermessen.
Matthias Finger, unser Autor, war, wie wir gerade im Selbstversuch gehört haben, begeistert von dem kleinen Gerät, aber vielleicht war das ja nur Anfangsbegeisterung.
Die Psychologin Christiane Attig forscht an der TU Chemnitz zum Thema Nutzerinteraktion mit Activity-Trackern und wir haben mit ihr über die Fitness-Tracker und was sie mit uns machen gesprochen.
Zuallererst wollten wir wissen, mit dieser Art Gerät ist ja das Ideal von körperlicher Gesundheit durch Bewegung verknüpft. Aber helfen die wirklich, gesünder zu bleiben?
Ja, die Studienlage zu dieser konkreten Frage ist überraschenderweise ziemlich spärlich noch. Aber generell könnte man sagen, ja, die können schon dabei helfen, einen gesünderen Lebensstil zu entwickeln. Wenn man sich jetzt methodisch etwas anspruchsvollere und kontrollierte Studien mit Prä-Post-Design anschaut, also solche, die sich angucken, wie ist jetzt das Verhalten vor, während und nach dem Tragen des Fitness-Trackers, dann kann man sehen, dass sich die Schrittzahl tatsächlich signifikant erhöht durch das Tragen des Trackers. Und das kann auch zur Gewichtsreduktion unterstützend wirken.
Wobei man hier die Frage nach der Henne und dem Ei ja stellen könnte, will sagen, legen sich die Leute Fitness-Tracker zu, weil sie eben auch wirklich mehr laufen wollen und abnehmen wollen? Oder ist der Effekt umgekehrt?
Wahrscheinlich sowohl als auch. Also das haben wir in einer Studie auch tatsächlich uns angeschaut. Warum fangen sie an zu tracken? Warum legen die sich so einen Tracker zu? Und da haben wir gefunden, dass es im Vordergrund nicht zwei verschiedene Arten von Motivation gibt. Man kann das ganz grob so runterbrechen, dass man sagt, okay, entweder ich nutze den Tracker, weil ich mehr über meine persönlichen Daten erfahren will, weil ich ein Interesse an den Daten habe, weil es mir Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen. Oder ich nutze den Tracker eben, um ein externes Ziel zu erreichen, wie beispielsweise ich möchte fitter werden oder ich möchte abnehmen. Es ist aber auch zu beachten, dass sich diese Motivationen nicht gegenseitig ausschließen. Das heißt, sie können auch gemeinsam auftreten. Und insofern würde ich sagen, in Bezug auf Ihre Frage, das kann sowohl als auch der Fall sein.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn man sich einen Fitness-Tracker selber zulegt. Jetzt steht ja gerade Weihnachten vor der Tür. Vielleicht bekommen ja manche von uns den auch geschenkt. Wie verändert denn das Tragen eines Trackers unser Verhalten und ist doch jetzt auch abhängig davon, ob er mir aufgezwungen wird oder ich ihn mir selber hole?
Ja, genau. Das ist tatsächlich sehr ausschlaggebend, aus welchen Gründen ich mir den Tracker zulege. Der Tracker kann ganz viele verschiedene Auswirkungen auf unser Verhalten haben. Und idealerweise, das ist jetzt so die Idealvorstellung, wäre das ja so, dass ich anfange, den zu tracken und meine sportliche Aktivität und meine Alltagsaktivität wird gesteigert. Und diese Aktivitätssteigerung wird mit der Zeit zur Gewohnheit. Und irgendwann müsste ich diese externe Kontrolle des Trackers nicht mehr brauchen. Es kann aber auch dazu führen, dass die Aktivitätssteigerung an den Tracker an sich gekoppelt ist und ich sozusagen wieder fauler werde, wenn ich den Tracker mal vergesse zu tragen. Das ist was, was wir in unserer zweiten Studie betrachtet haben. Und das kennen vielleicht auch einige Nutzer aus ihrem Alltag, dass sie nochmal eine extra Runde ums Haus drehen, aber nicht, weil sie jetzt ihrer Gesundheit was besonders Gutes tun wollen, sondern einfach, weil ihnen noch 1000 Schritte bis zum Tagesziel fehlen. Oder dass sie, wenn sie den Tracker mal nicht dabei haben, sich nicht so sehr beim Sport anstrengen, weil der Tracker ja die verbrannten Kalorien sowieso nicht so genau zählen kann. Und das sind Anzeichen dafür, dass es eine gewisse Art von Abhängigkeit vom Tracker geben kann, insofern, dass das Ausführen, aber auch der Spaß an der Bewegung einzig davon abhängt, ob ich den Tracker trage oder nicht. Und außerdem, und das finde ich persönlich ein sehr spannendes Phänomen, gibt es auch Hinweise darauf, dass der Tracker nicht nur unser Verhalten beeinflusst, sondern auch unser Denken und Fühlen. Dass wir beispielsweise Schritte als weniger wert, in Anführungsstrichen, erachten, wenn wir sie nicht zahlenmäßig auf dem Display sehen. Also wenn man irgendwie merkt, der Tracker hat nicht so richtig mitgezählt, dass man sagt, na toll, jetzt bin ich umsonst gelaufen. Oder wenn wir ohne den Tracker weniger Spaß am Sport haben. Und was auch interessant ist, was wir auch gefunden haben, ist, dass solche negativen kognitiven und emotionalen Auswirkungen offenbar besonders diejenigen Leute betreffen, die den Tracker nutzen, um ein externes Ziel zu erreichen, sprich um abzunehmen oder um fitter zu werden.
Die Daten Ihrer Studien wurden ja größtenteils mit Fragebögen an Probanden erfasst. Gibt es da nicht die Gefahr, dass die Leute gerade bei so einem Thema wie Fitness nicht ganz ehrlich sind bei der Beantwortung?
Also das Problem, das kennen wir auch generell aus der Psychologie. Immer wenn es um Fragebogenstudien geht, dann gibt es das Problem der sozialen Erwünschtheit. Das bedeutet, dass Probanden eben so antworten, dass sie sich selbst und anderen gegenüber möglichst positiv dargestellt werden. Und das passiert sogar bei anonymen Befragungen, wo überhaupt kein Rückschluss auf die Person an sich möglich ist. Aber generell, wenn wir davon ausgehen, dass in unserer Studie jetzt sozial erwünscht geantwortet wurde, könnte man auch schlussfolgern, dass die Effekte, die wir gefunden haben, wahrscheinlich sogar eher unterschätzt werden.
Jetzt sind ja die Daten, die die soziale Erwünschtheit der Frauen kontrollieren können, auch da in den Geräten. Gibt es da auch Zusammenarbeit mit den Herstellern?
Also von unserer Seite aus nicht, wobei das schon richtig cool wäre, um das so zu sagen. Wir in der Psychologie, oder wenn ich jetzt konkret auf unsere Studie münze, aufgrund des Studiendesigns sind nur sehr begrenzte Schlussfolgerungen möglich, weil wir eben diese objektiven Nutzungsdaten eben nicht haben, die den Herstellern natürlicherweise vorliegen. Eine Idee, die man da untersuchen könnte, wäre, ich habe ja gerade gesagt, naja, die Leute, die eher von solchen negativen Konsequenzen betroffen sind, das sind eher die, die externe Ziele haben, die beispielsweise abnehmen wollen. Also könnten wir uns ja mal angucken, ob irgendwie der Body Mass Index der Person damit zusammenhängt, wie oft und wie lange die Nutzer beispielsweise am Tag auf die App schauen oder auf den Tracker an sich. Weil, was man auch schon gefunden hat in vorherigen Studien, die Personen, die den Tracker nutzen, weil sie abnehmen möchten, die zeigen mit höherer Wahrscheinlichkeit eher obsessives Verhalten. Die checken also sehr oft in sehr kurzer Zeit durch kurze Blicke aufs Display oder in die App, wie die Werte jetzt gerade sind. Und sowas können wir ja durch Fragebögen überhaupt nicht erfassen. Also für solche Fragestellungen, gerade um das mit objektiven Daten zu untermauern, wäre das ziemlich cool. Wir können uns da durch Langzeitstudien behelfen, bei denen Probanden die Zustimmung geben, dass man ihre Aktivitätsdaten bekommt. Das Problem ist aber, dass es sich dann nicht mehr um eine breite Bevölkerungsstichprobe handeln würde. Und in solcher Art von Studien ist die Stichprobengröße auch generell sehr begrenzt, weil solche Studien halt sehr aufwendig und sehr teuer sind.
Weil Sie immer wieder gesagt haben, dass die Menschen, die am ehesten so einen externen Reiz haben oder vielleicht eine medizinische Indikation, fit bleiben zu müssen und das über den Fitness-Tracker machen wollen, am ehesten sozusagen darunter leiden, dass es gar nicht so gut funktioniert. Heißt das eigentlich, dass aus Fitness-Trackern nur der Vorteile zieht, der eh schon fit ist?
Würde ich nicht zwingend mit Ja beantworten. Was wir gefunden haben, ist, dass für eine kontinuierliche Nutzung wichtig zu sein scheint, dass ich ein wertfreies Interesse an meinen Daten habe. Dass ich, wenn ich mal in Anführungsstrichen nur 9.000 statt 10.000 Schritte erreicht habe, dass ich da nicht enttäuscht bin, sondern das eben als Information annehme, ohne mir Stress oder Druck zu machen. Was natürlich leichter gesagt ist als getan. Und eigentlich müsste deswegen das Tracker-Feedback schon von Herstellerseite so gestaltet sein, dass es möglichst wenig Stress auslöst und Druck aufbaut. Aber wie gesagt, es kommt halt immer auf die persönliche Wahrnehmung der Nutzer an. Was bei dem einen Stress auslöst, motiviert den anderen. Und ich würde jetzt sagen, es kommt weniger auf das Ziel per se an, was ich damit erreichen möchte, sondern wenn man jetzt selbst merkt, dass man den Zahlen auf dem Display vielleicht ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit schenkt oder vielleicht sogar seine Stimmung davon beeinflussen lässt, ob man sein Ziel erreicht hat oder nicht, oder sogar die Art der Aktivität nicht mehr von den persönlichen Vorlieben abhängig macht, sondern davon, was der Tracker wirklich messen kann, dann sollte man vielleicht die Nutzung überdenken und überlegen, ob man nicht vielleicht auf unerwünschte Weise vom Tracker beeinflusst wird. Weil das ist natürlich ein Faktor, der dann wahrscheinlich auch schnell zum Abbruch der Nutzung führen würde.
Die Psychologin Christiane Attig über die Auswirkungen von Fitness-Trackern. Wir danken für das Gespräch. Und Markus, um deine Frage gleich vorwegzunehmen. Nein, ja. Fitness-Tracker kommen in meiner Welt nicht vor.
Ach so, verstehe.
Ich sehe aber hier an deinem Arm, ja, sehe ich da so ein kleines Gerät.
Da siehst du so ein kleines, ja, Gerät.
Sehe ich richtig?
Ja.
Ja. Und was macht es?
Es ist eine Smartwatch, aber sie hat halt auch die Fitness-Tracker-Funktionalitäten und macht insbesondere, dass für jeden Tag gemessen wird, vergehen 60 Minuten, ohne dass ich aufgestanden bin. Wenn nein, Bonuspunkt, wie viele Minuten habe ich mich körperlich bewegt und wie viele Kilokalorien habe ich verbraucht? Und das finde ich wirklich ganz spannend. Und ich hatte tatsächlich diesen Korrumpierungseffekt auch, kurz nachdem ich sie hatte, also relativ kurz, nachdem ich so dachte, so, wenn es nicht dabei ist, dann muss ich auch nicht laufen. Aber dann habe ich gedacht, das ist ja Quatsch. Und seitdem benutze ich es eher als so eine Art Fingerzeig. Also was ich wirklich praktisch finde, ist, dass man erinnert wird, aufzustehen, wenn man zu lange gesessen hat. Und dann auch, also mein Büro und meine Wohnung sind relativ dicht beieinander, aber doch eine Entfernung, die man Auto fahren könnte. Und wenn ich halt sehe, okay, Tagesziel noch nicht erreicht, dann tatsächlich gehe ich manchmal.
Also
es hat mich schon ein bisschen bewusster gemacht dafür, wie viel ich rumsitze, das muss ich sagen.
Aber gib zu, du brauchst es, du willst die Punkte haben, die Bonuspunkte.
Nee, tatsächlich nicht. Weil wenn man das anfängt, dann ist genau dieser Effekt. Es ist eher so, dass ich so denke, ja, das ist ein guter Anreiz, aber nicht zu sehr darauf schielen.
Okay, aus Zeitgründen lasse ich das jetzt mal so stehen.
Danke.
Denn jetzt kommen ja gleich die Nachrichten und danach geht's weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 und Janis Elbira, der sich unter anderem mit der Intendantensuche am Wiener Volkstheater und den Theaterdebatten des Jahres beschäftigen wird.
Die letzte Musik passt thematisch nochmal zu unserem letzten Thema. Alexander Soborow macht nämlich als Purely Grey mit einem Tracker Musik. Dabei geht es aber nicht um Fitness. Es gibt nämlich auch Musikprogramme, die genauso heißen. Und das Ergebnis kann sich hören lassen. Bath Bombs von Purely Grey. Wir sind Markus Richter
und Vera Linz
und sagen Tschüss.
Tschüss.